Herzlich willkommen, hier ist Borgard spricht. Heute mit Caro Skrimali. Caro ist Schauspielerin. Vielleicht kennt ihr sie zum Beispiel aus dem Marienhof. Hier war sie viele Jahre vor der Kamera. Mittlerweile ist sie hauptsächlich vor Mikro, vor allem im Synchron und als Werbestimme. Besonderes Merkmal, zeitgenössische Jugendsprache hat sie voll drauf. Hört selbst bei Borgard spricht mit Caro Skrimali.
Red mit mir. Hey, erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht. Oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir. Komm und red mit mir, red mit mir.
Bist du sehr diszipliniert?
Das kommt drauf an. Es gibt, glaube ich, Themen, da bin ich sehr diszipliniert und andere, da lasse ich so schleifen. Es ist, glaube ich, eine gesunde Mischung. Ich bin zum Beispiel sehr undiszipliniert, was so Buchhaltungsdinge angeht.
Ja, auch selbst Rechnung schreiben und sowas.
Ja, vergesse ich manchmal einfach. Es gibt dann Studios, die nett sind und die sagen immer, Caro, wir schulden dir noch Geld. Ich so, echt? Ach super, ja cool. Danke fürs Bescheid sagen, dann schreibe ich jetzt mal die Rechnung. Nee, da bin ich echt blöd.
Warum? Weil dir das den Jive nimmt aus der kreativen Phase? Oder weil
weil ich es einfach vergesse.
Ach so.
So. Ich vergesse
das. Dann ist es mehr Dusseligkeit anstatt.
Ja, das ist einfach die Blödheit. Aus reiner Blödheit vergesse ich manchmal Geld zu fordern. Kann passieren tatsächlich.
Das ist ein Traum.
Die Traumsprecherin. Ja. Bitte rufen Sie mich an. Ich mache das gratis. Nein, natürlich nicht. Manchmal bin ich auch wirklich hinterher. Manchmal bin ich auch sauer, wenn irgendwas, wenn ich irgendwo nachhaken muss oder ne, irgendwie. Mhm. Das passiert schon auch.
Das ist immer schwierig, ne? Weil das so ein künstlerischer, kreativer Beruf, den man ja auch total gerne macht. Und wenn man dann, ja, dann muss man aber trotzdem halt auch an das Wirtschaftliche denken und sagen, Leute, ich muss auch meine Stromrechnung bezahlen.
Auf
und
jeden
man
Fall.
Muss einfach mal hinterher sein. Ne? Oder auch
Fall.
Gage erhöhen. Wir sprachen so gerade eben so ein bisschen darüber.
Es ist immer eine Gratwanderung, das ist echt zum Kotzen. Und ich haue dann selten so richtig auf den Tisch, weil du, ne, du willst die natürlich nicht komplett verprellen. Mhm. Du willst dich aber auch nicht unter Wert verkaufen. Du möchtest, dass es irgendwie angeglichen ist. Und es ist immer schwierig. Du musst immer überlegen, wie weit kann ich an welchem Zeitpunkt gehen.
Ja, und weil man auch mit vielen per Du ist.
Ja,
ne? Du
klar,
bist halt immer allen. So, hey, ja, du rufst an, sagst, ah, wie geht's und wie war der Urlaub oder so, ne, wie geht's dem Kind?
Ja.
Und dann musst du irgendwie die Bohnen kriegen. Und übrigens, bezahlt ihr mich jetzt endlich mal?
Ich habe es jetzt bei einem Studio tatsächlich nach ganz, ganz vielen Jahren gemacht und habe auch einfach gesagt, hör mal, ich war jetzt so lange hier, ich habe nie die Gagen erhöht, ich mache es jetzt einfach in einem angemessenen Rahmen, ne? So kein Riesensprung. Und das ist total easy durchgewunken worden, voll gut.
Sehr schön.
Da musste ich nur dann einmal noch dran erinnern. Da wurde das dann nämlich nicht umgesetzt. Aber das war mit Sicherheit nicht, nicht böse gemeint. Das war einfach irgendwie.
Weil deine Akte noch so verstaubt war, die hatten sie so lange nicht ausgepackt.
Ja, absolut. Nein. Also es funktioniert, aber na, es gibt auch andere. Und manchmal muss man auch einfach sagen, ja, nee, dann mache ich es halt eben nicht. Auch das ist immer ja dann die Gratwanderung. Ich meine, das kennen wir alle, ne? Wie weit ziehst du da mit und wann sagst du, nee?
Bist du denn zweigleisig aufgestellt mit Drehen und mit...
Ja, genau. Also ich komme eigentlich vom Drehen. Und auch da war ich irgendwie dusselig, weil ich ganz lange gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich eventuell auch sprechen könnte. Das ist mir sehr spät erst in den Sinn gekommen. Ich war zum Beispiel ganz früher Redakteurin bei Viva Fernsehen.
Ach wirklich?
Ja, und habe auch die Castings gemacht. Und wer
so
aber
90er oder was?
Sogar? Ja. Mhm. Genau. Es war auch eine super Zeit, aber da wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass ich möglicherweise vor eine Kamera könnte oder auch hinter ein Mikro. Es gab ja da ganz viele Sprecher immer und ich hätte mich da total easy einzecken können. Was heißt einzecken? Ich hätte das anbieten können und es hätte wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht funktioniert, aber ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen.
Was hast du denn genau gemacht bei Viva?
Ich habe Castings gemacht, zusammen mit dem Markus, wie heißt er?
Der mit der Nase?
Ja.
Wenn ich im Fernsehen sehe, ach ja, den kenne ich wegen der Nase.
Genau.
Also, schöner Mann, schöne Nase. Aber ich dachte...
Ich war bei Stefan Raab lange auch, also in der Redaktion. Bei Vivasion.
Ja, und den... genau, daher kennt man ihn, weil er öfter im Bild war. Auch,
genau.
Ne? Und in der Viva-Doku, jetzt habe ich ihn...
Ja,
hab ich das nochmal
gesehen. Habe ich auch gesehen.
Ich nur den ersten, zweiten Teil geguckt. Aber bist du da auch drin irgendwie?
Nee, da bin ich nicht drin.
Aber die Räume, die kennst du noch, oder was? So?
Die Räume kenne ich, genau, im Mediapark war ich. Ich war nicht in der Schanzenstraße und wo auch immer die vorher waren, das war nicht meine Zeit. Ich war halt im Mediapark und war bei Vivasion lange und dann bei ein paar Comedy-Formaten.
Ach cool, was hast du denn da gemacht?
Also das ging eigentlich, ich habe vorher ein Praktikum beim WDR gemacht und bin dann über einen Tontechniker, den ich da kennengelernt habe, der hat gesagt, komm doch mal zu Viva gucken, das ist bestimmt voll dein Ding. Und dann war ich da und dann haben wir mal geguckt, wo gerade jemand besetzt oder nicht besetzt, aber gesucht wird für die Redaktion und das war eben bei Stefan Raab. Und das geht dann ganz über einen kurzen Dienstweg. Da musste ich einfach Arbeitsproben abgeben für, der hatte so bestimmte Rubriken damals, irgendwas mit einem Hasen und irgendwas mit Konfuzius sagt und so kleine, oder irgendwann, er hat doch dann immer die Bravo durchgeblättert und ich sollte ihm quasi Stoff bieten, wo er sich dran aufhängen kann. Ja. Und das hat sofort gefluppt. Irgendwie. Und schwuppdiwupp war ich in der Redaktion.
Cool. War das dann auch so der erste Schritt ins Berufsleben für dich? Wenn du sagst, du hast das Praktikum beim WDR gemacht, war das?
Ja.
Also du hast nicht erst eine Bäckerlehre gemacht, oder?
Nee, das habe ich nicht. Aus gutem Grund. Ich war erst in Paris. Also nach dem Abi ich war schon in der 11.1 in Frankreich, in Lille. Und bin nach dem Abi ein Jahr nach Paris gegangen, habe da diverse Praktika gemacht. Auch lustigerweise beim Radio. Und wir haben Hörspiele für France Culture hergestellt. Und auch da bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass ich da eventuell mal tätig werden könnte. Verrückt eigentlich, ne? Und danach bin ich zu Viva gegangen und dann bin ich in einer Soap gelandet plötzlich. Es passierten einfach viele Dinge. Und natürlich, ich sage immer so zufällig, nein, natürlich durch mein Zutun auch.
Weil aber, du schon auch zielstrebig warst, glaubst du, oder?
Ja, also mit vielen Möglichkeiten, die sich ergeben haben, die ich dann aber natürlich auch ergriffen habe, aber eigentlich trotzdem ungeplant. Mhm. Also von Viva kam ich zu Marienhof.
Ist ja sehr mutig dann, oder? Wenn man die Sachen, die einem auf einen zukommen, auch so annimmt, oder?
Das kann man so nennen.
Ja, würdest du dich so titulieren oder würdest du
sagen? Ich habe ein ganz gutes, so ein Grundvertrauen. Ich denke immer, dass das alles schon irgendwie gut geht und irgendwie geht es auch gut. Und ich habe auch kein großes Problem mit Nervosität. Nie. Mhm. Also glaube ich, fast nie. Und deswegen mache ich das dann immer einfach. Und wenn einem so eine Nervosität nicht im Weg steht, dann ist man ja auch tendenziell vielleicht ein bisschen besser, als wenn man hypernervös ist.
Ja, absolut.
Und so war mein allererstes Casting überhaupt vor der Kamera gleich eine Hauptrolle in einer Serie. Ja, so ist das gewesen. Dann war ich 4 Jahre in München. Oder ich bin gependelt. Ich war nie ganz in München.
Welche Serie hast du gespielt?
Marienhof.
Marienhof.
Ja.
Was ist die Titelmusik von Marienhof?
Weiß ich nicht mehr. Wie war die? Ich habe es ja auch selten geguckt.
Habt ihr die nicht immer gespielt vor jedem Dreh?
Die haben genau, Hand damit in Hand wir in den Move kamen und in das Gefühl, in die ständig wechselnden Gefühlswelten, von super glücklich zu super traurig zu. Na, man spielt da ja alles einmal durch, ne?
Ja. Hast du eine schöne Zeit gehabt da?
Ja, absolut. Ich wollte nie nach München ganz. Also das war nicht meine Stadt so für richtig ganz. Aber ich hatte eine gute Zeit auf jeden Fall. Bin immer gependelt, damals auch schon immer wie jetzt auch mit Hund. Also das heißt meistens per Auto, selten geflogen, viel gefahren, viel im Stau gestanden.
Was hat dich denn gereizt, dann doch vor die Kamera zu gehen? Wenn du so lange umgeben warst von der Möglichkeit, vor das Mikrofon, vor die Kamera.
Ja, ach, ich glaube, ja, ich war ja noch auch sehr jung damals. Ich glaube, einfach die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Und hätte mir das nicht gefallen oder hätte es nicht gut geklappt, hätte ich es auch wieder sein lassen. Auch das war wieder so ein, es gab jemanden, der Fotos machen wollte für seine Mappe, weil er sich irgendwo bewerben wollte, hatte mich gefragt, ob ich ihm da zur Verfügung stehe. Habe ich gesagt, ja klar, können wir machen. Also hatte ich direkt schon mal gute Fotos.
Super.
Also auch eher zufällig. Und dann gab es einen Regisseur oder eine Regisseurin, ich weiß es nicht mehr, die hat irgendeinen Werbespot gedreht für irgendeinen Telefonanbieter und hat gesagt, willst du da irgendwie so ein kleines Ding? Und ich so, ja, klar, kann ich machen. Und dann hatte ich schon ein kleines Demo, ne? Und ne, mit diesen Sachen habe ich gedacht, ach, guck mal, ich komme mich einfach mal bei einer Agentur bewerben, schadet ja nicht. Und dann bin ich gleich in einer Agentur aufgenommen worden und die hat mich zu diesem Casting geschickt und schwupp war ich in dem...
Es klingt so, als bist du auch so eine kleine Vernetzerin. Wenn du so in dem, wie sagt man, so ein sozialer Schmetterling,
der so gerne, das hast du schön gesagt,
der so gerne mit jedem so ein bisschen rumflattert, gerne mit jedem spricht oder gerne mit jedem auch Kontakte austauscht. Sonst hat man ja nicht Leute, die sagen, hey, ich habe hier einen Werbespot, die muss man erstmal kennen.
Ja, kann sein. Gut, ich hatte damals auch Dreadlocks, ne? Es war ein bisschen auffällig. Vielleicht hatte das. Vielleicht war es auch nur die Frisur.
So eine Voodoo-Frisur.
Ja, die Dreadlocks.
Leute verzaubert.
Ja, genau. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin da, gehe da immer ganz unvoreingenommen an die Sachen ran und bin aber auch, glaube ich, nicht enttäuscht, wenn es da nicht klappt. Das ist ja auch gut, ne? Auch jetzt heutzutage in den Sachen, die wir so machen, ist es immer gut, wenn man nicht enttäuscht ist, wenn es mal nicht klappt oder die Sachen persönlich nimmt. Also ich gehe gerne zu Castings oder spreche auch gerne Castings und bin guter Dinge und mache das so gut es geht und gehe erstmal davon aus, dass es nicht klappt. Umso schöner ist es dann, wenn es funktioniert.
Ja, man muss die Castings, manchmal werden sie ja sogar bezahlt, im raren Kontext, dann muss man sie einfach so als kleinen Job nehmen, genau, der jetzt erstmal noch nicht so viel bringt. Und was mir unwahrscheinlich geholfen hat, ist so in der Region hier auf jeden Fall, wenn ich dann später höre, ich habe es nicht bekommen, aber der Lars hat es bekommen oder so, dann denke ich, ach toll, okay.
Dem Lars gönnen wir das.
Dem Lars gönne ich, ne? Und nicht irgendwie so, Frank Jevershagen, wer ist das denn? Welcher Arsch, meinte er.
Welcher Arsch hat mir den Job geklaut?
Ja, genau, richtig.
Nein, wenn es der Lars ist. Wenn der Lars einen Job kriegen würde, für den ich eigentlich gecastet wurde, fände ich das sonderbar, aber sehr, sehr erfreulich.
Er hat die schöneren Dreadlocks.
Der Lars.
Der Lars hat uns auch ein bisschen vernetzt. Denn ja, ich war hier bei Splendid im Studio und sah plötzlich auf eine Serviette einen süßen Liebesbrief geschrieben von dir.
Wo dran stand, ist jetzt aber sehr, sehr übertrieben.
Ja, okay,
es war ein kleiner Gruß.
Es war ein netter Gruß. Ich habe einfach so viel Liebe empfunden durch diese Serviette plötzlich.
Diese olle Serviette, befleckt vom Mittagessen.
Genau. Denn der Lars, mit dem hast du schon einige Projekte gemacht.
Genau.
Und der sagt auch immer wieder, Caro, die musste mit dem
Ach, Caro, schön.
Ach, doch
das
mal bei
ist
der Caro.
Ein guter Typ, der Lars. Ich arbeite so gerne mit dem, weil der immer so begeistert ist von seinen Projekten.
Von
der
sich
liebt, nee, von dem, was er tut und wie es funktioniert. Und der steht da so dahinter und der liebt das so sehr und gibt auch so sinnige Anweisungen, die ich 100% nachvollziehen kann, was ja nicht immer der Fall ist, finde ich. Man
kriegt absolut.
Ja manchmal Regieanweisungen, wo ich denke, aha, keine Ahnung, ja gut, mache ich.
Entweder weil man es nicht versteht, weil man nicht auf einer Wellenlänge ist,
genau,
oder weil man auch wirklich kreative Unterschiede, wo man nee, will ich überhaupt nicht so ansetzen,
aber
dann bin ich jetzt gerade nur der Handwerker, der macht es.
Genau.
Ja, absolut.
Genau.
Beim Lars hat es auch bei mir Klick gemacht auf vielen Ebenen.
Total.
Es
ist hinterher immer schöner als vorher, wenn er eine Anweisung gibt, finde ich.
Und wenn er den Raum betritt.
Ja. Genau. Mensch, wenn er das hört, kriegt er aber rote Ohren.
Jetzt habe ich Faden verloren, aber ist egal. Wir sprachen über
Servietten.
Genau, über Servietten.
Servietten, sagt man hier. Ne? Da wurde ich früher für aufgezogen von meinen Freundinnen, dass ich komme aus dem Ruhrpott, dass ich Servietten sage. Sag ich eigentlich
Servietten?
Immer noch.
Servietten?
Servietten. Da haben sie gesagt, nein, Servietten ist, sie servierten ihm einen.
Ach so, Servietten.
Servietten. Servietten, aha, okay, sagt man. Servietten. Fand ich immer ein bisschen übertrieben.
Ich hatte meine Freundin, die hat Servierten gesagt.
Oh. Servierten. Servierten.
Servierten.
Servierten.
Der Anfang in der Sprecherzeit, war das für dich denn auch dann sehr klein Anfang wieder? Wenn man schon eine Hauptrolle gesprochen hat im Fernsehen?
Synchron kam später dazu. Ich glaube, meine ersten Jobs waren alle Werbung. Und
okay,
das geht ja dann.
Das sind der alleinige, die alleinige,
genau,
Stimme, ne?
Genau, genau. Deswegen, ich habe auch, und ich genieße das jetzt so, ich habe auch erst vor ein paar Jahren angefangen, Kollegen wirklich kennenzulernen. Ich finde das so super, weil man gar nicht so alleine ist, wie man immer denkt.
Mhm.
Und es ja auch wahnsinnig nette Kollegen und Kolleginnen sind. Aber wenn man so Werbung spricht, ist man ja. Und auch synchron ist man ja doch sehr allein. Man kennt die ganzen Techniker und die Caster und die Disponenten. Aber Sprecher habe ich lange nicht kennengelernt und finde es jetzt umso schöner, dass man sich so ein bisschen vernetzt.
Ich muss sagen, als ich angefangen hatte, mich so zu vernetzen, dann kannte man irgendwo so den großen Pool.
Mhm.
Und jetzt durch die vielen Schalten, die man so macht übers Internet und so weiter, dass man mal mit Berlin aufnimmt oder mit München oder so, dann hört man dann wieder doch Stimmen, die zugespielt werden, weil die vielleicht die Spielpartner sind, die man dann doch nicht kennt.
Ja.
Sonst mache ich immer gerne das Spiel, auch spiel mal zu, mal sehen, ob ich erkenne, wer das ist. Ah, das ist die Lisa oder so. Ne?
Ja.
Und jetzt, ja, das ist Andreas Nurokak oder so. Ne? Ah, habe ich noch nie gehört. Ja, das ist ein toller Sprecher aus Frankfurt oder so.
Ja.
Da merkt man, wie viele Leute es gibt plötzlich auch.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe neulich per Schalte einen Job gemacht und da war jemand, der Dieter Bohlen imitiert hat. Und da bin ich voll ins Fettnäpfchen gelatscht, weil ich wusste nicht, dass der Typ gerade live auch zugeschaltet ist. Und man spielt mir diese Fake-Dieter Bohlen, total übertriebene Stimme rein. Und das Erste, was ich sage, war, na, das ist aber nicht wirklich Dieter Bohlen. Voll bescheuert. Und nein, das ist der Liebe sowieso. Der ist gerade zugeschaltet. Ich so, ah, hi, super, cool.
Toll gemacht.
Voll doof. Da habe ich auch gedacht, oh, einfach erstmal kurz abwarten, weißt du, bevor man direkt einen raushaut. Naja, man lernt nie aus. War trotzdem nett.
Ist es für dich schwieriger, übers Mikrofon, über Schalte zu arbeiten, wenn man die Leute nicht sieht, im Gegensatz zu, wenn man vielleicht so im Team dabei ist?
Ich finde es halt viel schöner, ne, wenn man Kontakt hat.
Ja.
Ich mache das auch. Es ist natürlich, also ne, ich spare mir die Fahrten nach Düsseldorf oder wo auch immer hin. Es geht schnell. Es ist, ne, du machst das irgendwie aus dem Studio. Aber also Leute, ich arbeite zum Beispiel regelmäßig mit einem Studio in Hamburg. Und ich finde die alle so wahnsinnig nett und ich kenne die aber gar nicht und ich denke immer, ich muss da mal hinfahren, wenn ich in Hamburg bin. Jetzt bin ich nicht ständig in Hamburg sowieso, aber ich finde es ein bisschen schade und ich habe jetzt Kontakt mit einem Studio in München Und die haben auch gesagt, ach so, sie können auch selber aufnehmen. Ich so, ja, kann ich, mache ich auch oft, aber eigentlich gar nicht so gerne, weil ich so, und ich hatte gehofft, dass man sich vielleicht so halbe einigen kann fürs erste Kennenlernen, weil das eventuell auch was Regelmäßigeres werden könnte, dass man sagt, wir teilen uns die Reisekosten und ich komme das erste Mal vorbei. Aber nein, die Reisekosten sind nicht vorgesehen. Also gut, macht man es per Schalte, ist auch okay.
Es ist schade für den Jive so, für das Feeling vom Team her, aber auch, ich finde manchmal dann auch so ein bisschen aus, vielleicht aus wirtschaftlicher Akquise-Sicht oder so. Es ist natürlich auch immer schöner, wenn man vor Ort ist und einfach mal ein bisschen rumcheckern kann oder mal sein Gesicht zeigen kann. Ja. Nicht, guck mal, wie schön ich bin, aber wenn man einfach Stimme und Gesicht, wenn das zusammenkommt, der Micha, dann bilde ich mir zumindest ein, denkt man vielleicht bei der nächsten Besetzung öfter mal an mich oder an die Caro, wenn man sie gesehen hat. Die Caro war dann letzte Woche hier, ja, komm, wir gucken mal.
Die ist echt nett.
Ja, die ist echt nett.
Die Caro ist wirklich wahnsinnig nett.
Und die Dreadlocks.
Und die sieht so super gut aus. Genau, die sah früher so super gut aus mit ihren Dreadlocks. Jetzt sind sie ab.
Wie sie immer das Lied gesungen hat von Marienhof.
Genau. Nee, sag mal, aber es ist wirklich eine gute Frage. Ich habe jetzt die ganze Zeit die drei Fragezeichen Kids im Ohr, weil meine Söhne das ständig hören. Das ist natürlich falsch. Marienhof, gute Zeit, schlechte Zeit, nein.
Was war denn? Forbidden Love war verbotene Liebe, ne? War das 1:1 übersetzt? Forbidden Love, didadadada. War das nicht verbotene Liebe? Hm. Also weil wäre leg auf
du
der Hand, wenn es
verbotene Liebe. Forbidden Love
gute
in Englisch?
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und was war Marienhof? Wir sind im Marienhof. Jazz Hands. Ich weiß es auch nicht, Entschuldigung.
Ich werde das nochmal recherchieren. Ja. Es ist ja unfassbar. Aber ich habe es auch wirklich gar nicht so oft geguckt. Vielleicht liegt es daran. Ja. Und nein.
Aus welchen Gründen hast du es nicht geguckt?
Daily Soap war nie mein Genre, also zu gucken. Mhm. Das war nie mein, ich glaube, klar, man kriegt manchmal Demos und so. Aber es hat mich nie, ich habe zu der Zeit ab und zu mal Lindenstraße geguckt. Auch noch so als Kind mit meiner Mutter zusammen und so. Da habe ich dann auch mal gedreht. Das war schön, weil das habe ich gerne geguckt.
Also ist man da gar nicht in so einer Bubble drin dann irgendwie, in so einer Soap-Bubble, dass man auch mal guckt, was die Kollegen von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten machen. Und,
die kannte ich nicht so richtig. Manchmal von Veranstaltungen, ne? Weil damals gab es ja dann viele so Veranstaltungen mit so Soapies.
War das noch zu Bravo-Zeiten noch?
Auch, ja, ich glaube. War ich jemals in der Bravo? Ich war auf so einer Mädchenzeitschrift mal mit so einem Pferd und so einer kleinen Katze. Das war voll mein Ding. auch noch mit Redlocks. Und ja, so ein Mädchending, da habe ich noch so ein Aufklebetattoo auf dem Arm gehabt, weil das dann die Beigabe für dieses Heftchen super. War.
Sieh so aus wie Caro.
Außer die Haare, mach das nicht. Ja. Kriegst Ärger mit deinen Eltern. Geht auch nicht so gut wieder raus, musst du abschneiden am Ende.
Ich dachte schon, dass man dann eher so in so einer Art Bubble ist, vielleicht. Ehrlich
das ist man schon, wenn man dann da ist und immer mit diesen ganzen vielen Leuten zusammenhängt, ist man das irgendwie schon. Ne? Und die meisten Leute, ja, ich kannte auch in München dann fast niemand anderen als die Leute, die da arbeiten. Ja. Ich fand es nur komisch, weil ich war komischerweise eigentlich dann nie mit so richtigen Bayern befreundet. Es waren eher immer die Zugereisten, ich weiß auch nicht. Und München wäre, es ist eine schöne Stadt, aber es wäre nie eine Option gewesen, dass ich da wirklich hinziehe und Köln verlasse, auf gar keinen Fall.
Ja, natürlich, ja. Nee. Mit Kölsch.
Natürlich, ja. Das ist mein Mädchen. Ja. Das ist die Caro, das ist mein Mädchen.
Nee, man kann ja immer aus Gölorus fahren, wenn man weiß, man kühlt wieder rein.
Ja.
Das ist
ja
schön,
ja.
Wie war denn der Dreh bei so einem, sorry, dass ich nochmal ganz kurz auf diesen Marino, wenn der das zu so ein alter Schinken ist.
Du bist total Soap-affin.
Nee, ich finde es einfach sehr interessant, ich bin auch Mediengestalter, Kameramann, deswegen finde ich das sehr interessant, wie das alles so produziert wurde. Ich habe damals auch mal einen Komparsendreh gemacht, als Komparse, Alles, was zählt.
Alles, was zählt.
So, und da fand ich einfach total interessant, wie zack, Schlag auf Schlag, das da wirklich super. Produziert wurde.
Liebe ich.
In der Szene wurde der Regisseur gewechselt, weil der halt einfach jetzt Feierabend hat.
Genau, super. Oder gesagt, ich stehe da total drauf. Deswegen habe ich heutzutage, ich finde das super, und ich weiß auch gar nicht, warum das manchmal so schief angesehen wird, weil ich finde, es ist die geilste Schule, die man hat. Also ich war nie auf einer Schauspielschule. Und ich finde, das ist die beste, also ich war auch nie theateraffin, muss man dazu sagen. Ne? Theater ist auch nicht mein Genre irgendwie. Aber ich finde, dieses auf Zack sein, das hilft, finde ich, auch bis heute beim Sprechen. Weil du bist einfach da und du musst abliefern. Und nein, wir haben keine Zeit, das jetzt 20.000 Mal zu machen. Und wir haben auch keine Zeit, dass du dich da jetzt erstmal reinfühlst. Wir machen das jetzt. Und dann wäre es schön, es würde auch sehr schnell funktionieren. Und ich erinnere mich an so Situationen, also du musst, oder im besten Fall bist du auch sehr textsicher, ne? Und es war ja viel auch teilweise, ne? Wenn du viele Dialoge hast und, keine Ahnung, 10 Szenen
als Hauptrolle sowieso.
Am Tag, wo nicht 20 Leute drin sind, sondern immer nur 2, hast du wahnsinnig viele Blätter, die du im Kopf haben musst. Und ich habe festgestellt, dass mein Kopf dann so auf Kurzzeitgedächtnis gepolt war, dass wir haben eine Szene gespielt, die war im Kasten, dann kam die nächste Szene und einmal hatten wir ein technisches Problem und es hat irgendwie nicht aufgezeichnet und dann wurde gesagt, wir müssen die Szene von gerade nochmal wiederholen. Das war komplett weggelöscht.
Formatiert.
Wirklich, ich habe gedacht, welche Szene? Na, die gerade mit dem. Worum ging es denn da? Ich wusste es wirklich nicht mehr. Es war wirklich weg. Und sobald ich aber den Zettel wieder in der Hand hatte, war alles wieder da. Also das Hirn sortiert offenbar dann sehr schnell aus.
Das passiert mir beim Synchron manchmal auch, was das Kurzzeitgedächtnis angeht, dass ich einfach vergessen habe, dass ich in so einer Produktion mit dabei war. Ja, selbst wenn ich irgendwie so 30 Takes, ist ja jetzt nicht unbedingt super wenig, ne? Da bist du so eine Stunde im Studio, da machst du ja schon vielleicht, bist du in einer schönen Szene drin, wenn das jetzt nicht nur irgendwie 30 verschiedene Rollen noch sind. Aber dann kommt manchmal der Film raus oder die Serie und dann, ach, da habe ich die auch gesehen. Sag ich, was habe ich denn da gemacht? Ja, da warst du Gangster mit dem so und so und du hast dann da, keine Erinnerung, bist auf dem Motorrad gefahren, super Stunt gemacht, nee.
Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass man manchmal die Titel gar nicht so präsent hat. Mhm. Ne? Du hörst das oder auch manchmal hörst du es ja gar nicht. Manchmal stehst du da und sagst, was machen wir denn? Ja, eine Serie, bla bla bla. Wie heißt die denn? So und so. Und schwupp, dann ist es schon wieder weg. Dann hast du es nur einmal gehört und hast es nicht notiert.
Und du gehst halt auch nur ins Studio rein für eine Stunde. Du kommst vielleicht gerade, weil du den Sohn ins Kindergarten gebracht hast und bis nachher musst du deine Bäckerlehre weitermachen. Genau. Bis dann wieder, ne, musst du in die Berufsschule.
Brötchen, da muss ich früh aufstehen.
Ja, genau, richtig. Ja. Dann ist das für dich auch nur so ein reingeschobenes Ding. Da bist du zwar dann auch, das finde ich halt auch super, super schnell auf super professionell sein und dann wieder raus und dann kannst du draußen wieder, kannst du wieder Kölschwade.
Kölschwade. Nee, und bei der Soap, da war es auch zum Beispiel so, dass man, also wenn ich jetzt drehe, finde ich es fast grenzwertig langsam. Also ich bin aber auch, dass ich gerne mit Tempo arbeite, ne? Und dieses ganze,
wir bauen mal Licht auf.
Ja, wie fühlst du dich denn? Fühlst du dich wohl mit allem? Hättest du es lieber anders? Wie würdest du das denn? Und dann machen wir nochmal und dann warten, dann machen wir, wir besprechen das jetzt nur mal eine Leseprobe und dann machen wir eine Stellprobe und dann machen wir nochmal so eine Probe und mit Kameras und so und so und so. Und dann drehst du irgendwann, ja, fühle ich noch nicht so richtig. Da denke ich, das finde ich, ich genieße das, aber ich denke mir, meine Güte. Wie langsam sind wir denn? Können wir das nicht ein bisschen anziehen? Und das war bei der Soap, fand ich gut. Hat aber natürlich den Nachteil, dass dich nie jemand gefragt hat, bist du zufrieden, war alles okay? Denn das war immer scheißegal. Mhm. Und ich erinnere mich an Situationen, wo ich gedacht habe, okay, das war jetzt wirklich verkackt. Ne? Also ich habe den Text gebracht, aber das war wirklich schlecht gespielt, so schlecht, dass ich das jetzt ungern so im Fernsehen wüsste. Und dann bleibt dir als Soap-Darsteller nur eigentlich die Notlösung, so zu tun, als würdest du einen Fehler machen. Das haben wir ganz selten auch getan. Also entweder du fakest einen Texthänger oder du gehst in eine falsche Richtung und rennst aus dem Bild und denkst so, oh nein, ah, oh, wie doof von mir, sorry. Und dann also, ja, müssen wir. Und das machst du aber so schnell, wie es geht, weil man setzt ja auch gerne an. Also du drehst nicht unbedingt die ganze Zeit, damit es halt schnell geht. Und wenn ich mal so als ich da noch neu war, zum Regisseur oder Regisseurin gegangen bin, und gesagt habe, das war nichts, können wir das nochmal machen? Nee, das war super, es verspielt sich, ne? Das verspielt sich. Und es wurde eigentlich nur abgebrochen, wenn eine Angel im Bild hing oder wenn eine Kamera gegen den Tisch gekracht ist oder so. Die Schauspieler waren letztlich ein bisschen egal, weil es ne, so auf Masse eben gedreht ist. Und ja, das war eben die Notlösung, wie man das dann retten kann für sich. Darf man natürlich auch nicht zu oft machen, aber dass man sagt, okay, ich bis hierhin und nicht weiter, ich muss jetzt hier die Notbremse ziehen.
Ähnliches habe ich manchmal, wenn ich in der Schalte bin, dass ich vorgebe,
auf Klo
bei
zu
mir hätte, nee, bei mir hätte das irgendwie jetzt hier übersteuert. Ha. Weißt du, wenn ich dann, bei denen ist das sauber angekommen und es hat auch gar nicht übersteuert bei mir, aber ich denke, boah, das war schlecht gespielt.
Ah, okay.
Ich meine, man hat eigentlich die Zeit zu sagen, kann ich das nochmal machen irgendwie. Aber um vielleicht dich nicht die Blöße zu geben, zu sagen, das habe ich jetzt nicht so gut gemacht, kann ich das bitte nochmal für mein Gefühl machen? Täusche ich dann einen technischen Fehler vor und sage, bei mir hat es gerade geklippt. Ich glaube, wir machen es besser nochmal, Leute.
Ja, finde ich gut. Also jeder trickst doch mal so ein bisschen, ne? Und es ist ja für einen guten Zweck letztlich. Und aber spielst du per Schalte?
Ab und zu mache ich auch Synchron per Schalte, aber selbst bei einem Werbespot hast du ja manchmal so ein bisschen, wenn du einfach weißt, oh Mensch, schon wieder so spät. Ach, und jetzt kriege ich den Bus nicht mehr.
Oder die Hey-Schatz-Werbungen. Hey Schatz, oh, wenn das so anfängt, denke
ich. Hast du schon gehört? Bei Rewe gibt's jetzt Spargel.
Hey Schatz. Schrecklich. Da würde ich am liebsten gleich. Es gibt ja so Sachen, die macht man dann nicht gerne, ne? Hey Schatz, Werbespots finde ich total zum Kotzen.
Und die 50%. 50%!
Ach, schrecklich, ja. Schrecklich, ne? Wenn man so, aber auch, ich finde es auch okay. Also ich spreche Dinge manchmal, du weißt ja manchmal gar nicht, wofür du gebucht bist. Mhm. Also ich frage auch nicht immer nach, weil manchmal ist es mir auch einfach total egal. Und dann denke ich mir, okay, so eine Art Spot, ja gut, ist jetzt nicht, ne? Ist jetzt nicht so mein, aber ich sage auch meine Meinung nicht, wozu auch. Ich mache es halt dann so, wie die das wollen und ich bin froh, dass es funktioniert, dass man auch Sachen machen kann, die man selber nicht mag und sie trotzdem zur Zufriedenheit des Kunden abliefert und ja, dann ist es halt. Ne?
Ja, in dem Moment bin ich halt einfach auch dann nur das Vehikel für diese Produktion. Ich habe natürlich so ein paar Grenzen, wo ich sage, ich mache nichts, keine Zigarettenwerbung oder sowas zum Beispiel, aber ich habe jetzt nicht dagegen, ob es eine also mir ist jetzt auch egal, ob es eine Werbung für ein Schuhgeschäft ist oder nicht. Es ist natürlich manchmal schon echt, wenn es so schmierig und blöd geschrieben ist, dann hörst du aber auch manchmal raus, dann schon, ob die sagen, oh, da hat uns der Kunde aber einen blöden Text geliefert. Oder die sagen, ja, da war ein bisschen schwierig für mich zu texten, dann weißt du schon selber, okay, da kritisiere ich jetzt nicht einen Dieter Bohlen, weil das ist auf deren Mist gewachsen.
Ja, das stimmt. Ja, es ist bei Männern ja vielleicht auch, aber bei Frauen vielleicht noch mehr, dass das, wenn das so maximal kreischig kommen soll, ne? So amerikanisch.
Aha.
Das ist schlimm, aber das, offenbar will man das nach wie vor für einige.
Bei den Männern ist es jetzt häufiger, bei der Männerstimme finde ich, ist es jetzt wirklich weggegangen, dass ich kriege immer mehr gesagt, nee, mach's nicht so Cowboy-mäßig. Mhm. Also eben nicht, hey, komm jetzt hier, gibt's die Schuhe umsonst, jetzt mit Schnürriemen, sondern viel natürlicher und immer mehr zurücknehmen. Und ich habe einen Kunden, für den mache ich sehr viele so Lokalspots und das finde ich sehr schön, weil das variiert, finde ich, immer am meisten. Da hast du dann, die sind dann manchmal noch sehr zielgruppenmäßig ausgerichtet, weil es ist eine kleine Produktion, 75 bis 100 Euro kriegst du für so einen Spot irgendwie. Da können die sich noch ein bisschen mehr erlauben, so auch zu experimentieren. Dann machst du halt irgendwie so, weiß ich, für irgendein Sommerfestival gibt's dann halt die Klassikbühne. Und dann wird halt gesagt, ja, das Publikum ist ein bisschen älter, deswegen sprich ein bisschen langsamer, sprich euch deutlich, ne? Und dann für die Hip-Hop-Bühne gleich kannst du so ein bisschen auf die Kacke hauen. Irgendwie
sagst du,
so.
Hey, yo.
Hey, yo, hey. Chopin, live on stage, get it, Grandma.
Oh Gott, ey, yo, wenn meine Söhne das hören, dann sagen die, oh Mama, peinlich. Oh, sag nicht so.
Sind die so drauf?
Nicht, ja, sind sie.
Wie alt sind die denn, wenn du das sagen
willst? Die sind zweimal zwölf, also fast zwölf, also zweimal elf.
Moment mal, sind die jetzt 24?
Es sind Zwillinge, die sind zweimal elf, fast zwölf.
Okay.
11, fast 12. Mhm. Und der Ältere ist einmal 15.
Mhm. Nicht der Ältere von den Zwillingen. Das wäre blöd. Sondern noch ein Älterer.
Das wäre auch gar nicht möglich, technisch.
Und die sagen, oh, wie peinlich.
Ja, also wenn ich meinen älteren Sohn, der ein cooler Typ ist, aber wenn ich den maximal blamieren möchte, dann
spreche ich über ihn in einem Podcast.
Nein, genau. Ich glaube, das findet der nicht so schlimm. Aber dann spreche ich vor seinen Freunden mit so Jugendwörtern. Das ist das Schlimmste für ihn. Und wenn ich sowas wie Hey Yo sagen würde, oder
Hey Brudi, räum mal dein Zimmer auf.
Oder du NPC, oder irgendwie chill deine Base oder
ist das,
so.
Ist das ein Ding, NPC zu sagen?
Ja, NPC, chill, das kannte ich gar nicht, weil ich gar nicht, ich spreche Computerspiele, aber ich konsumiere sie irgendwie gar nicht. Solche Sachen findet der, oder was gibt's noch? Cap.
Ah, ja, no so cap, was, no cap, ne? Ja. Die Wahrheit oder so heißt das, ne?
Oder auch cap. Gibt es dann gelogen.
Ach so,
so habe ich es gelernt. Ich muss ja sowas wie eine Fremdsprache.
Ich wusste nicht, dass es auch so rum benutzt wird. Ich dachte immer, du sagst, oh, no cap. Was heißt das beim Statement? Yeah. No cap.
Meine Söhne sagen eher cap. Interessant. muss ich mal drüber nachdenken, was mir das als Mutter sagt. das finden die super peinlich.
Du hast sehr früh schon den Marienhof bekommen, ne?
Ja.
Hast du dir deswegen in deinem Leben zum Glück nie groß Sorgen machen müssen, in das Künstlersein reinzurutschen und deswegen auch mit Geldsorgen kämpfen zu müssen?
Ach ja, wahrscheinlich hätte ich mir mehr Sorgen machen sollen, aber da bin ich auch manchmal so ein bisschen Emily Erdbeer-mäßig und denke, ach ja, es wird schon alles. Und es geht ja auch immer alles gut. Aber
gesunde Naivität.
Ja, vielleicht. Also ich denke mir heute schon, es wäre sehr sinnvoll gewesen, ein bisschen umsichtiger mit diesen Soap-Gagen umzugehen. Denn damals hat man wirklich gut verdient. Also auch so ein Trenngeld gab es, ne, dafür, dass ich armes Mädchen nicht in meiner Heimatstadt Köln sein darf, sondern im bösen München arbeiten muss, gab es jeden Tag Bargeld.
Ein Trenngeld.
Trenngeld, glaube ich, hieß das. Wenn du dann aber jeden Tag drehst viel und eigentlich gar keine Zeit hast, Geld auszugeben und du jeden Tag monatelang dieses Trenngeld kriegst, dann allein das, also ich musste zu der Zeit fast gar nicht zu so Bankautomaten, weil dieses Geld immer da war, so zum, ich gehe mal abends was essen oder so. Das hätte ich mir jetzt rückblickend, wäre es schön gewesen, ich hätte das besser angelegt. Also ich habe ein bisschen angelegt, aber mich auch blöd beraten lassen von irgendeinem komischen Sparkassenfuzzi, der mich, glaube ich, da auch ein bisschen über den Tisch gezogen hat. Ich hätte da ein bisschen umsichtiger mit umgehen sollen, das wäre schön gewesen, ja.
Aber das ist doch schön, dass du dann eben in dieses Künstlerische einsteigen konntest, ohne zwischendurch sagen zu müssen, oh, muss ich es abbrechen, jetzt muss ich nebenher noch kellnern, sondern du hattest ja direkt was Schönes und bist dann wahrscheinlich von da aus dann auch irgendwie in das Sprechen reingerutscht von da aus dann.
Das kam dann so Schrittchen für Schrittchen, auch ohne großen Stress. Aber ich bin dann so positiv von dieser Idee angetan, dass ich, ohne mich selber zu stressen, dann ein Steinchen aufs andere lege und denke, ach, ich kann da zu einem Casting, das ist ja cool. Ich habe überhaupt gar nichts vorzuweisen, aber egal, ich mache das mal. Und dann funktioniert das und dann war das gleich so nett. Das war, glaube ich, mein erstes Studio, war Studio Funk in Düsseldorf. Mhm. Und da war ich die erste Zeit super viel und auch die erste Zeit, glaube ich, fast nur da, aber regelmäßig. Und dann, ja, dann baut man sich so das Sprechernest Stück für Stück auf. Und das ist ein Segen, weil zu drehen gibt es ja auch nicht immer was. Ich drehe jedes Jahr ein paar Sachen so im Schnitt und auch jetzt letztes Jahr auch eine super geile Sache, die wahnsinnig Spaß gemacht hat im Comedy-Bereich irgendwie. Es war super, war großartig für mich über ein E-Casting. Normalerweise hasse ich E-Castings und sage die auch gerne ab, aber da habe ich gedacht, nee, komm, das musst du machen, weil das wäre wirklich cool. Und
was hast du denn gemacht? Darfst du schon sagen?
Ja, ich glaube, jetzt darf man sagen, manchmal muss man ja aufpassen, was man sagen darf, aber ich glaube, jetzt ist es offiziell. Es ist eine Serie für Prime Video mit Bastian Pastewka und Anke Engelke.
Ach, schön.
Und ich spiele die Ex-Frau von Bastian Pastewka. Und das war wirklich großartig und hat so viel Spaß gemacht. Und
die sind ja aber auch wirklich die König und Könige des, ja, der deutschen Komödie, ja, ja, nicht gerade, ja, derzeit.
Also ich hatte mit Anke ganz, wir haben uns nur bei so einem Fitting mal kennengelernt, aber ich hatte mit Bastian zu tun und mit ihr nicht, weil die, das waren
unterschiedliche Handlungsstangen.
Genau, ja, ja. Das, ich sage jetzt nicht den Titel, weil da wird, ja, schon, ja, was verraten, warum die sich nicht so oft treffen. Aber das war wirklich cool. Und als ich dann das erste Mal schwanger war, war ja auch klar, und mit einem Mann, der Musiker ist, der super viel unterwegs ist, will man dann Schauspielerin sein und auch viel unterwegs sein? Oder ist es überhaupt machbar, wenn man keine Großeltern vor Ort hat, die immer verfügbar sind? Schwierig, ne? Deswegen ist das Sprechen für mich auch einfach viel besser zu organisieren, als wenn ich jetzt ständig irgendwo in Pusemuckel drehen würde und mein Mann irgendwo auf Tour ist. Und wenn ich dann ab und zu zweimal im Jahr oder so was drehe, ist das so die super Kirsche auf der Sahne. Aber mehr muss es und soll das auch nicht sein, weil sonst wird es stressig. Jetzt sind die Kinder älter, aber als die klein waren, war das halt schwierig. Und als ich aber weder gedreht habe noch gesprochen habe, habe ich mir aber dann wieder was anderes gesucht. Ne? Also ich finde, da haben wir eine Agentur für Musiker gegründet, die auch super funktioniert hat. Das hätte ich theoretisch das auch heute noch weitermachen können. Hatte ich aber keinen Bock mehr, weil dann halt das mit dem Sprechen immer mehr wurde und ich auch nicht der Mensch bin, der immer, immer, immer erreichbar sein will, was du ja musst, wenn du eine Agentur leitest.
Wie würdest du sagen, ist die Verteilung gerade zwischen Sprechen und Schauspiel bei dir?
Sprechen 90%, Schauspiel 10.
Ah ja.
Das ist auch cool, weil ich zum Beispiel, glaube ich, meinem Agenten überhaupt nicht auf den Keks gehe. Ne? Also weil ich diese Not gar nicht habe, dass ich sage, was ist denn jetzt los und wieso kommt denn da nichts und ich habe jetzt schon ein halbes Jahr gar nichts gemacht, weil ich durch das Sprechen total glücklich und ausgeglichen bin und eben natürlich logischerweise auch Geld verdiene und immer wenn der sich meldet, freue ich mich total, weil ich denke, ah, drehen, super cool. Ja.
Was sind denn im Sprechen bei dir deine Lieblingsbereiche?
Also ich liebe beim Trickfilm Pepper Woods. Das liebe ich einfach total, weil das auch so ein schönes Format ist. Es ist fast ein bisschen schade, finde ich, dass wir das so ein bisschen überzeichnen auf Deutsch. Das englische Original ist so
trocken,
furztrocken,
ne?
Und so geil. Und ich wünschte, wir könnten es ein bisschen, aber es ist nicht gewünscht, also überziehen wir das alle so ein bisschen. Und ne? Also es ist wirklich sehr trocken. Aber das mag ich total gerne.
Wen sprichst du da?
Ich spreche vor allen Dingen die Wachtmeisterin Eichhorn.
Ah, ja, ja.
Frau Wachtmeisterin Eichhorn, genau, wenn man, da muss man allerdings, sage ich immer dazu, wenn man das jetzt irgendwie bei YouTube sucht oder so oder googelt, dann ist es jemand anders. Also die Frau, die man da hört, die diese Rolle spricht, bin nicht ich.
Das habe ich schon mal gemerkt, dass die unterschiedliche Sprecher haben für unterschiedliche Ausgaben von Pepper.
Also ja, ich glaube, das war einfach eine alte Besetzung.
Ach so.
Aber die ist, glaube ich, online eher verfügbar als mein Zutun. Und damit es da nicht zu Verwechslung kommt, sage ich es immer dazu, weil diese Frau auch ganz anders klingt als ich. Und Frau Corgi spreche ich. Das ist eher so ein bisschen verschnupfte, elegante Corgi-Dame.
Das ist ein Hund.
Genau, Frau Corgi. Und dann noch ein paar andere Rollen, die irgendeine Oma Kleff habe ich mal gesprochen oder Oma Kuh oder dann eine Madame Karotte oder irgendwie so, keine Ahnung. Es sind immer so ganz kleine Sachen, aber vor allen Dingen ist es eben Wachtmeisterin Eichhorn, in die ich schwer
verliebt bin. Aber obwohl du so ein bisschen Kritikpunkt angibst, dass es ein bisschen überzeichnet ist und nicht eine Kopie ist, sondern schon eine Eigenschaffung, ist das mit eines deiner Lieblingsprojekte? Ja,
also im Bereich Trickfilm auf jeden Fall, genau. Im Synchron, da gibt es viele, viele Dinge, die ich spreche gerne. Also es gibt einen Film, da spreche ich die Alba Rohrwacher, die nicht so wahnsinnig bekannt ist, die ich aber mega finde als Schauspielerin. Und der Film heißt Filia Mia, meine Tochter. Und da habe ich eben die Frau Rohrwacher gespielt und ich finde den Film mega und sie auch. Dann gibt es was, das habe ich mit dem Daniel Käser gemacht, Rose. War das mit dem Daniel? Doch, ja, klar, mit Daniel. Rose, eine unvergessliche Reise nach Paris, ein dänischer Film, mochte ich auch total gerne. Call the Midwife mag ich auch. Da spiele ich immer so Episodenrollen, ja, und da habe ich schon viele Kinder gekriegt bei Splendid. Viele Kinder geboren, erfolgreich und nicht erfolgreich.
Ich war auch schon oft Vater.
In der Serie. Hey, ja, vielleicht waren wir.
Vielleicht habe ich dich kurz zur Midwife gebracht. Ja,
ja, möglich. Warte mal, das letzte, wo wir uns gekreuzt haben, war dieser Island-Liebesfilm, ne? Aber da war ich mit dem Heiko verbändelt.
Wo du mir die Serviette geschrieben hast?
Ja, die Serviette. Sie schrieb mir die Serviette.
Sie schrieb mir die Serviette. Ja, das war irgendwie so ein Hallmark, so ein Liebes-,
ehrlich gesagt, alle haben darüber so ein bisschen abgestunken. Ich fand es total schön, weil ich bin.
Das war leichte Kost, das war ganz nett,
total.
Ne?
Also ich glaube, sowas kann man sich im Fernsehen nicht angucken, aber ich habe das total gefeiert, weil ich so ein mega Island-Fan bin.
Das war sehr, sehr schön zu sehen, ja.
Ach, und das war für mich wie so ein kleiner Kurzurlaub, nochmal die ganzen Orte da, die ich zum Teil ja auch kenne. Ich fahre jedes Jahr nach Island.
Ich fand nur diesen amerikanischen Blick darauf so ein bisschen.
Ja, schlimm. Ja. Wen hast du denn da? Einen von diesen Freunden da wahrscheinlich.
Einer von den Freunden, eines von den glücklichen Pärchen, mit denen nichts passiert. Irgendwie so Comic Relief so ein bisschen, glaube ich.
Ja, passiert ja da niemandem so richtig was, ne? Aber Spaß gemacht hat es mir trotzdem, auch wenn das eine totale Kitschnummer natürlich war. Aber ich fand es gut. Ich mochte auch die sehr, sehr blonde, sehr amerikanische Dame, die ich da vertont habe. Weil die so immer so dahergeplappert hat, ne? Mit vielen ha. Also es war immer blablabla.
Und das finde ich ja auch total spannend beim Synchron. Da kannst du ja so einen Film jetzt synchronisieren, den du selber, wie du sagst, würde ich mir nicht angucken und würde ich vielleicht sogar ein bisschen selber zerreißen, wenn ich es mir angucken würde, weil es so schlecht ist. Aber trotzdem ist die Synchronarbeit ja gleich herausfordernd.
Absolut.
Wenn es gut produziert wird. Absolut. Ne? Weil du kannst ja nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt einfacher zu sprechen, weil der Film schlecht ist.
Nee,
oder
gar nicht. Und ich finde, da kann man auch, also man muss sich jetzt nicht zwingend für seinen Job auf die Schulter klopfen, aber das war... Also die war sehr zackig unterwegs mit sehr vielen Pausen und sehr vielen Umkehrungen und ich fand es gar nicht so einfach und umso schöner, wenn es dann klappt, ne? Und wenn es gut wird. Von daher, ich halte da voll die Fahne hoch für solche Sachen. Und Doku, ich mag die, ich spreche oft in so Lanz-Dokus. Der reist immer irgendwie durch die Weltgeschichte und stellt verschiedene Länder vor.
Machst du dann Voice-Over oder was?
Ja, das mache ich gerne, weil ich die, ich bin jetzt nicht zwingend immer so ein riesen Lanz-Fan in dieser Talkshow, aber diese Dokus macht der wirklich gut.
Ja?
Der fotografiert auch sehr gut, das wusste ich gar nicht. Also diese Dokus sind dann unterteilt mit seinen Porträts von den Leuten, die er da trifft, in der Ukraine oder in Schweden oder in Amerika. Und die Rollen sind immer sehr unterschiedlich. Also man spricht dann manchmal auch mehrere Rollen in einem Film. Und die sind oft sehr unterschiedlich. Und das finde ich auch toll. Also in so einem Amerika-Ding habe ich eine Heroinabhängige gesprochen, so eine Trump-Anhängerin und so eine kleine Kellnerin in so einem Coffeeshop. Das war einfach, ist halt sehr breit gemischt.
Ich finde, das Voice-Over ist auch so ein schönes Pendant oder so ein schönes Ventil, was man benutzen kann im Gegensatz zum Synchron, wo man gerne mehr spielen möchte manchmal, aber halt aufgrund des Textes und der Zeitbegrenzung und der Lippenbewegung einfach hat man so viele Fesseln an. Und beim Voice-Over kannst du dann eher nochmal so ein bisschen vielleicht eine Pause machen oder so ein bisschen mehr Drama irgendwie reingeben. Weil man merkt ja leider, auch wenn man es so schön spielen möchte oder kann, wenn es nicht aufs Gesicht passt, das ist halt einfach, machen wir nochmal neu.
Ne? Und beim falsch abgebogen.
Ja, genau. Beim Voice-Over ist es dann einfach so ein bisschen mehr Freiheiten, das finde ich sehr schön. Und da ist natürlich auch wieder das Zackigere, ne? Da geht es ja beim Voice-Over, geht es ja manchmal, komm, da gehst du direkt in den nächsten Take über und dann, klasse, drei hintereinander.
Ja, du hast ja manchmal gar nicht die Zeit, das vorher einmal kurz durchzuziehen. Ich scanne immer einmal so nach irgendwelchen Fremdworten. Ne?
Genau, oder gucken, wo der Satz hingeht, wo ist das Komma und so.
Aber manchmal hast du die Zeit ja gar nicht. Mhm. Und dann ist es so ein Blindflug, aber auch das hat seinen, also ich finde, wir haben den geilsten Job, den man haben kann, finde ich eigentlich. Ich finde es super.
Aber auch Computerspiele machst du, ne?
Ja, auch gerne. Obwohl ich gar keine spiele, ehrlich gesagt.
Bist du ein richtiger NPC, aber spielst du?
voll NPC. Cap. auch das mache ich gerne, weil das so, es ist ja auch wahnsinnig fortschrittlich, sage ich jetzt mal, ne? Diese ganzen technischen Dinge, dass man da manchmal, ich habe mit dem Lars irgendwas gemacht, weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hieß, da habe ich drei Bildschirme und dann sehe ich erstmal diese Person, die Rolle spielt, die in so einen Gummianzug anhat mit überall diesen...
Motion Cap,
genau.
Cap zum Beispiel bei Cap.
Motion Cap. also du siehst die Figur, wie sie sich bewegt in so einem Bluescreen, dann siehst du irgendwie das ganze Gesicht, damit du einen Gesichtsausdruck hast und dann siehst du noch einen dritten Screen, nur die Lippe. wo ich denke, wow, okay, das ist ganz schön viel, was ich da sehen kann. Plus mein Text, plus, ne? Also es ist natürlich auch immer sehr Multitasking. Aber cool, und es macht so Spaß. Und ich, also es ist eigentlich immer so, dass wenn ich fertig bin mit einem Job, möchte ich am liebsten eigentlich nicht gehen, weil es immer so schön ist.
Meistens. Schön.
Ja.
Also tolle Umgebung dann immer für dich, ne?
Das Problem wird auch sein, mich aus diesem Studio gleich irgendwie rauszukriegen. Oh. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen.
Ach, das war lieb.
Nein, ich bleibe. Nein, ich gehe noch nicht.
Ja, du kannst gerne bis morgen hier Blumen gießen. Oder Staubsaugt habe ich eben extra, weil das wollte ich.
Aber die Fenster, ne?
Ja, die Fenster.
Die Fenster, die Sonne scheint hier gerade so rein.
Ich hatte letzte Woche gedacht, soll ich, aber dann hat es nochmal so richtig viel geregnet, ne?
Ja.
Hätte ich mal
das
besser.
Schade, ne, dass man das jetzt so sieht, diese ganzen. Das ist bestimmt schon 2-3 Jahre nicht geputzt worden, ne?
Nee, jetzt, also jetzt mal.
Das ist doch nicht letztes Jahr geputzt worden.
Das kann ich jetzt auch nicht garantieren, aber 2-3 Jahre.
Da wird ja ganz, lieber Hörer, hören Sie, wie kleinlaut dieser, mich, nein, ach, ist nicht
aber auch schön, hat so ein bisschen, wie nennt man das, so ein Strukturmuster so ein bisschen raus, so, hat so einen 3D-Effekt.
Hat sowas von einer Raufasertapete, meinst du? Genau. Möchte man den Raufasertapete an den Fensterscheiben? Nein, möchte man nicht.
Ich dachte, jetzt kommt hier so ein bisschen die Prominenz, dann lasse ich das lieber, dann ist man nicht so sehr auf dem Präsentierteller, wenn hier die Mieter vorbei.
Wie meinst du jetzt mit Prominenz? Mich?
Ja, pff, komm hier, Marienhof.
Ja, schön. Nee, lass mal, ist gut. Wenn es jetzt geregnet hätte, wäre mir das auch gar nicht so aufgefallen. Komm, okay, Schwamm drüber, ja, wir wechseln das
ja,
Thema.
Ja, Schwamm drüber, wirklich, müsste mal passieren übers Fenster. Mach ich.
Ja, jetzt sitzen wir hier, ne, und haben nichts mehr. Jetzt ist die peinliche Stille, merkst du, ne?
Ich würde sagen, nee, es ist jetzt auch langsam gut, Caro.
Nein, bitte nicht. Bitte schmeiß mich nicht.
Komm, dann frage ich dich nochmal kurz nach dem Hörbuch. Machst du denn auch ein bisschen Hörbücher manchmal?
Ein bisschen, ja. Es ist nicht mein Kerngeschäft.
Ist ja zu langsam, ne? Kann ich mir vorstellen, oder?
Nein, finde ich auch gut. Ich habe, glaube ich, 3 oder so oder 4 gemacht.
Jemals?
Ja.
Aha. Ja, das ist nicht viel.
Jemals.
Ja, nee, ich dachte, das jetzt
dein Ernst?
Jahr, nee, ich hatte das aus dem letzten Jahr oder so, weil das ist ja auf die ganze Karriere hin wirklich nicht viel.
Deine Gesichtszüge sind dir komplett entglitten gerade. Ich weiß
noch
nicht,
mehr als beim Fenster.
Jemals. Jemals.
Nee, aber guck mal, dann würde ich doch wirklich daraus eruieren, wenn du sagst, du findest das so zack, zack, zack und schnell und nicht nochmal, weil so ein Hörbuch ist ja wirklich schon so ein Beschleunigungskiller.
Mhm. Aber das fand ich auch schön, die Male, da habe ich 3 oder so gemacht, auch relativ knapp hintereinander weg und da fand ich es wieder schön, so dieses, man igelt sich so ein in diesem kleinen Studio, man hat seinen Tee und sein Wasser und man weiß, man ist jetzt viele Stunden hier und dann ist das so, weil ich würde in meinem Alltag, der sehr schnell ist, weil ich ja, wie gesagt, 3 Kinder habe und 2 Hunde und 2 Katzen und so, ne, viel.
Ein Pferd und ein Tattoo hier noch.
Ein Aufklebtattoo aus einer Kinderzeitschrift. Da fand ich dieses, ich setze mich jetzt 6 Stunden hin und lese dieses eine Buch, was ich vielleicht auch niemals wirklich lesen würde oder nicht als Hörbuch hören würde. Das fand ich auch total gemütlich irgendwie.
Ja.
Fand ich auch gut. Also ich würde das schon gerne mehr machen.
Es ist dann wirklich schön entschleunigend. Auch. Nicht jetzt einen Beschleunigungsstopper sagen, sondern ich mag das auch gerne.
Ja.
Es nimmt halt nur leider sehr viel Zeit in Anspruch. Das wiederum jetzt auch entgegengestellt des Familienvaters mit 2 Kindern, der irgendwie so ein bisschen gucken muss, dass die Zeit, die er benutzt für den Job, auch sehr effizient und vielleicht auch lukrativ genutzt wird, ist dann so ein Hörbuch manchmal.
Ja, das stimmt.
Wenn man es auch noch vorbereiten will, weil man dann im Studio schneller sein will, ist dann manchmal vielleicht.
Ja, schneller sein beim Hörbuch ist auch irgendwie die falsche Herangehensweise.
Ja, nicht sagen.
Schneller! Lies einfach schneller, dann bist du auch eher fertig.
Schneller meine ich halt einfach fehlerfreier. Und das geht natürlich wirklich vielleicht besser, wenn du wenigstens weißt, was passiert jetzt in dem Kapitel. Ne?
Ja.
Jetzt hast du gerade eben deine Familie angesprochen und da klingelt es gerade bei mir. Denn man findet dich zwar nicht im Internet, aber was ich gefunden hatte, ist, dass du mit deiner Mutter ein Podcast-Projekt hattest.
Aha, das ist. Ja?
Das ist doch bei mir hängen geblieben.
Ich habe das immer noch.
Du hast es immer noch.
Ja.
Und ihr lest alte Briefe vor.
Mhm.
Erläutere es bitte.
Das ist ein bisschen ungewöhnlicher Podcast. Und ich bin auch wirklich nur, also meine Mutter ist die Grande Dame dieses Podcasts. Ich bin eigentlich nur Sidekick und mache die Technik. Allerdings auch, da wirst du wahrscheinlich sagen, ach du Schande, wie grottenschlecht ist das denn? Und wir machen es aber ein bisschen bewusst und auch ein bisschen, weil wir keinen Bock haben, das so fein auszuarbeiten. Also wir stellen ein Mikro mitten in einen Raum, wo Dinge auch passieren. Ich weiß, das ist eigentlich No-Go im Podcast.
Ach ja, aber das ist ja, es kann ja so ein bisschen wie so ein Radiobeitrag dann wirken, ne? Wenn man.
Ja, also wir sitzen auf dem Balkon, Vogelgezwitscher, Balkon, Feuerwehrauto, Kirchenglocken, Kinder, die reinkommen und was fragen. Ich stehe auf und schütte nochmal den Kaffee nach oder suche irgendwas und so, ne? Also es kommt eine Katze, die miaut oder es kommt kommt ein Hund, der bellt, weil er was hört, oder ein Kind, das sagt, ich darf ich mich verabreden?
Und gibt aber auch Inhalt, oder ist nur das?
Nur das, nur das. Da stehen die Leute total drauf. Nein, also meine Mutter hat diese Leidenschaft, dass sie Briefe sammelt. Und zwar wirklich uralte Briefe. Und sie hat den kleinen Spleen, dass sie ihre eigenen Briefe konserviert. Also die hat sie immer so mit Durchschlag als ehemalige Sekretärin immer irgendwo abgeheftet. Das heißt, es gibt teilweise Briefkonversationen, die hin und her und hin und her gehen. Und sie hat auch alte Zettel gesammelt, die ich, keine Ahnung, mit 6 ihr geschrieben habe und irgendwo hingelegt habe. Und sie sammelt alle Postkarten, die die Kinder von irgendwelchen Jugendfreizeiten schicken. Und sie hat Liebesbriefe von meinem Papa und Briefe von meinem Opa, also ihrem Vater. Und also ganz,
aber
ganz
auch komplett fremde Dinge? Oder wirklich dann auch eher Sachen, zu denen sie eine Bindung hat?
Eigentlich Sachen, zu denen sie eine Bindung hat. Wir hatten schon Gäste aus dem Bekanntenkreis. Also zum Beispiel eine Freundin meiner Mutter hat alte Liebesbriefe nach dem Tod ihrer Mutter auf dem Dachboden gefunden, die nicht von ihrem Vater waren.
Oh, spannend.
Aus den 40er Jahren. Also total interessant, ne? Und oder auch ein Freund von ihr, der irgendwelche Feldpostbriefe von seinem Vater aus dem Krieg als Buch gebunden hat. Also wir haben auch Gäste, die was anderes bringen. Jetzt mittlerweile haben wir Zuhörer, die niedlicherweise uns manchmal Briefe schicken, also entweder uns Briefe schreiben oder uns Briefe zur Verfügung stellen, die sie besonders finden. Und sowas, also ich bin in der ganzen Vorbereitung überhaupt nicht involviert, das macht meine Mutter alleine. Die kommt, wir setzen uns dahin, ist immer nur eine halbe Stunde, und sie hat so ein Packen Briefe, manchmal auch Zeitungsartikel oder Bücher, oder die liebt auch so Sprüche, ne? Und bindet das so als kleines Päckchen, und dann entsteht da so eine Folge. Das ist,
die liest sie dann vor und die spricht ein bisschen drüber.
Ja, Ich quatsche ihr ein bisschen rein, und es ist lustig, weil ich erfahre total viel über Leute oder auch über meine Mutter dadurch. Und dadurch, dass wir uns gut verstehen, also wir haben schon wirklich, wir haben so ein heftige, also mehrere, ich bin eh auch ein bisschen lachanfallaffin, wir haben so gelacht schon, und ich habe es auch nicht rausgeschnitten dann, weil es einfach okay ist. Ne? Wir haben wirklich eben, ich glaube, eine Folge heißt Lachanfall zur Kommunion oder so, da haben wir, glaube ich, eine Viertelstunde uns nur weggeschmissen und immer wieder versucht anzusetzen, und es hat nicht funktioniert. Und aber auch das ist, ich finde es lustig, wenn ich es jetzt höre, kriege ich wieder einen Lachanfall. Super. Und wir haben auch beide schon ein bisschen geweint, ne? Also so Sachen gibt es auch. Und ich finde es so schön, weil ich vermute, dass sie eine der Ältesten, die ist 80, meine Mutter, dass sie eine der ältesten Podcasterinnen ist. Und die macht es aber so mit links und so locker und so. Und die liebt es so, was sie da macht. Und natürlich fragt man sich immer, macht man es jetzt noch weiter? Will das überhaupt jemand hören? Aber ja, es wollen Leute hören. Und es ist auch vor allen Dingen ein bisschen für ältere Leute gedacht. Natürlich dürfen es auch Jüngere hören. Aber die Zielgruppe ist eher
Ja, aber wie wertvoll ist es auch für dich, dass du sowas auf Band dann für dich hast, ne? Für die Ewigkeit. Und wahrscheinlich stellt man dann auch so Fragen, und es kommen Gespräche auf, die man sonst so vielleicht mit seiner Mutter oder seinem Vater sonst nicht so führen würde, wenn man sich
total mal eben also ich so erfahre auch Dinge über meinen Vater, und der relativ früh gestorben ist, und über meinen Opa, und wo ich wirklich denke, ach krass, okay. Und ich weiß nicht, ob man sonst darüber gesprochen hätte, über solche Sachen, ne? Weil man doch ja eher dann so daher plaudert oder über die Kinder oder über irgendwas redet. Das ist schon schön. Also, und ich finde auch, dass das, auch wenn das ja so ein ganz kleiner, heimeliger, eher Senioren-Podcast ist, finde ich, hat er echt...
Senioren-Podcast, neues Genre, schön.
Ja, und wir machen tatsächlich auch ein bisschen Werbung, gerade in so Senioren-Umgebungen. Bei der Caritas oder bei so Pflegediensten, da schicke ich das hin, und es gibt ganz viele, also es gibt zum Beispiel Altenpflegerinnen, die uns Rückmeldung geben und die sagen, ich setze Frau Meier, Frau Müller und Frau Schmidt, die noch einigermaßen helle in der Birne sind, in unserem Seniorenheim nach dem Kaffee zusammen, und die hören zusammen ihre Folgen und finden es mega.
Lachanfall im Altenheim.
Ja, vielleicht. Finde ich gut, und ist doch auch gut, weil die ganzen Pflegekräfte, ne, sind total überfordert, und so sind doch die Ladies dann beschäftigt, ne, und haben was zu tun. Es ist nichts, was irgendwie gefährlich wäre, weil die nicht mit ihrem Rollator um Block ziehen alleine. Und vielleicht kommen dann auch diese drei Damen ins Gespräch über irgendwas. Ja. Und es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, ich habe jetzt endlich mal wieder einen Brief geschrieben. Oder es gibt Leute, die sagen, ich habe jetzt wieder nach 40 Jahren Kontakt mit meiner ehemaligen Brieffreundin, weil durch euren Podcast, also es ist einfach echt schön. Und ich stehe da total drauf. Es ist auch viel Arbeit, ne? Wir machen alle 2 Wochen eine Folge. Und meine Mutter wohnt im Ruhrgebiet und ich in Köln. Also irgendwie müssen wir es hinkriegen. Bisher, toi, 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 ging es immer. Es macht total Spaß.
Ich musste da nämlich letzte Woche dran denken. Ich hatte da vor 2, 3 Wochen nämlich von erfahren. Und letzte Woche musste ich daran denken, wir sind ja auch umgezogen und da bin ich auf eine alte Kiste mit so Erinnerungszeug von meinem Vater gestoßen.
Ah,
und da ist nämlich, sind nämlich auch ganz alte Postkarten drin und ich kann sie überhaupt nicht zuordnen. Ich muss mal meinen Onkel fragen, wo die herkommen.
Ja.
Von einer Person geschrieben, die ich nicht kenne, an eine Person, die mir auch nichts sagt. Aber die sind aus von 1917.
Ah, geil.
Sind das
super.
Postkarten aus den Karpaten geschickt.
Mega.
Mit, und, aber halt leider in dieser Schrift, die ich nicht lesen kann.
Südtirol. Ja, kannst du mir mitgeben, gebe ich meiner Mama?
Ja, oder ich fotografiere sie auf jeden Fall erstmal ab, weil ich weiß noch nicht, welchen emotionalen Wert sie für mich haben. Vielleicht,
ja, klar.
Vielleicht hat mein Vater die auch nur im Flohmarkt irgendwo gefunden und fand das interessant.
Ja.
Vielleicht ist es aber auch, wenn mein Onkel sagt, nee, das ist von deinem Ur-Ur-Schwipp-Schwager-Onkel an deine, weiß ich, an unsere damalige Putzhilfe. Das vielleicht.
Wer weiß. Ein Familiengeheimnis, was sich möglicherweise dahinter verbirgt. Nee, ich finde sowas auch total spannend. Da gibt es einfach dann so, ja. Also, und warum hat dein Vater diese Briefe oder Postkarten?
Das ist auch schön aufbewahrt in so einem Kuvert, wie man noch sagt.
Ja, ja, wie gesagt, die Freundin meiner Mutter war auch ganz baff, weil, ne, wenn du plötzlich so ein Packen Liebesbriefe mit so einem schönen Schleifchen und dann denkst du, okay, das ist ganz jemand anders.
Ja.
Mein liebes Fräulein sowieso war da, ne?
Tolle Zeitreise. Schön.
Ja, ein Küsschen, wenn ich mir ein Küsschen von ihnen stibitzen könnte. Also, es ist einfach so eine andere, da denke ich so krass, wie, ne? So wie man jetzt NPC sagt.
Mhm, HDGDL.
Oh, da würde mein Sohn sagen, oh, peinlich, oh, Michael, voll peinlich. Ja.
Man sagt jetzt heutzutage Galigrü, habe ich gehört.
Ja, Galigrü.
Galigrü. Ganz liebe Grüße.
Galigrü. Schüsseldorf kenne ich sonst.
Ja, San Francisco.
Oder bis Petersilien.
Oh Gott.
Ah, alles peinlich, das wird immer schlimmer.
Ja, das wird richtig schlimm. Wir hören jetzt auch hier auf.
Nein.
Wir hören jetzt, doch, jetzt müssen
wir,
nee, ey, das geht nicht.
Lass uns doch weitermachen.
Nee, wir können nicht.
Nein, lass uns noch ein bisschen weitermachen.
Wir müssen jetzt noch Fotos machen, wir machen noch was anderes, was noch geheim ist.
Was?
Ja, ja, ja.
Was machen wir denn noch?
Ja. Du weißt ja auch noch nichts.
Ich muss weg, wir putzen jetzt geheim die Fenster.
Ganz geheim die Fenster. Mit Zitronen, wie sind wir, mit Zitronen und Zeitungspapier, ne?
Ich muss los, ciao.
Liebe Caro, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
Ich danke dir, dass ich kommen durfte.
Die Zeit ging zu schnell. Ja,
ja,
gerne.
Dass wir uns endlich mal wirklich kennengelernt haben, ist ja auch verrückt nach all den Jahren. Danke, dass ich kommen durfte, es war sehr schön.
Bis zum nächsten Mal.
Ich komme wieder. Drohung.
Ciao.
Tschüss.
Borgard spricht ist eine Podcast-Produktion von Film & Voice. Die Titelmusik ist geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Fotos und Videos zum Podcast gibt's auf www.borgard.de/podcast oder bei Instagram @sprecherborgard.